Deutschlandfunk, das war der Tag.
Schönen guten Abend. Was ist eigentlich schlimmer, dass ein US-Präsident sich zum wiederholten Male rassistisch äußert oder die Tatsache, dass es einen kaum noch überrascht, wenn er dieses tut? Im Weißen Haus in Washington sitzt ein Rassist, das wurde an diesem Wochenende wieder deutlich. Wir berichten gleich. Außerdem kein Wochenende ohne Vorschläge zum Klimaschutz hierzulande. Ausgerechnet die Autopartei CSU greift jetzt die uralte Idee auf, Bahntickets geringer zu besteuern. Und wieder gewalttätige Auseinandersetzungen in Hongkong. Soweit die Themen dieser Sendung. Das Sportgespräch im Anschluss fragt dann Olympia beim Musterschüler, Fragezeichen, ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio. Und mein Name ist Jonas Rehse. Mitte der Woche hatte sich CSU-Chef Markus Söder noch als Umweltdinosaurier geoutet. Einen CO2-Preis gäbe es nur bei steuerlichen Entlastungen für die Autofahrer. Allen Megastaus, Luftbelastung und Klimasorgen zum Trotz. Heute, wenige Tage später, dann ein etwas anderer Kurs. Söder will Bahnfahren billiger machen. Frank Kapellan über den Versuch der CSU, beides zu sein: Autopartei und Umweltpartei.
Uns muss er nicht überzeugen, meint SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch mit Blick auf die Vorschläge des CSU-Vorsitzenden, das Bahnfahren günstiger zu machen. Er muss die Blockierer in der eigenen Union überzeugen, meint der Umweltpolitiker der Sozialdemokraten. Etwas weniger freundlich formuliert es Parteifreund Martin Burkert. Es muss Schluss sein, damit am Sonntag Maßnahmen anzukündigen und am Montag nicht zu handeln. Söders Forderung nach einer Abschaffung oder zumindest deutlichen Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets hält der bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete zwar für richtig, er wünscht sich aber zugleich noch mehr Geld für den Ausbau der Schiene. Markus Söder hatte sich in der Welt am Sonntag dafür ausgesprochen, das Bahnfahren billiger zu machen. Ich will niemandem vorschreiben, ob er fliegen oder mit dem Zug fahren solle. Aber ich möchte das Bahnfahren so attraktiv machen, dass das Flugzeug auf Kurzstrecken nicht mehr benutzt werden muss. Derzeit gäbe es nicht einmal den ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf Bahnfahrkarten. Das dürfe nicht so bleiben, bekräftigt Söder. Das klingt nach grünen Forderungen. Deren Parteichef Robert Habeck geht allerdings im ARD-Gespräch noch weiter.
Wir haben Rahmenbedingungen, die es sehr günstig machen zu fliegen und vergleichsweise teuer mit der Bahn zu fahren. Es gibt keine Besteuerung des Kerosin in Deutschland, obwohl es möglich wäre für die nationalen, also für die Binnenflüge, könnten wir sofort das Kerosin besteuern wie Benzin. Das würde ungefähr 500 Millionen Euro einbringen und das entspricht sogar noch mehr als der Summe, die wir bezahlen müssten, wenn wir die Preise für Bahntickets auf den reduzierten Mehrwertsteuersatz herabsetzen.
Noch radikalere Vorschläge zum Klimaschutz kommen von der Linkspartei. Deren Vorsitzender Bernd Rixinger fordert die Verstaatlichung aller Fluggesellschaften. Fluggesellschaften gehören in staatliche Hand, genauso wie die Energieversorgung oder die Bahn, erklärt der Bundestagsabgeordnete gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Fliegen war ja mal besser reguliert und überwiegend in öffentlicher Hand, argumentiert Rixinger. Dass klimaschädliche Flugreisen unverantwortlich billig geworden seien, hängt für ihn eindeutig mit der Privatisierung des Luftverkehrs zusammen. Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Karl Lauterbach widerspricht entschieden. Wir brauchen grüne Marktwirtschaft, keinen grünen Staatskapitalismus, erklärt Lauterbach, der sich auch um den SPD-Vorsitz bewirbt. Klimaschutz im Verkehr lässt sich erreichen, indem Bahn und öffentlicher Nahverkehr besser und billiger werden, aber nicht, indem man das Fliegen verstaatlicht. Seitens der CSU sind am Wochenende auch neue Töne mit Blick auf das Autofahren zu hören. Die Partei arbeitet an einem Klimakonzept. Alexander Dobrindt kündigt als CSU-Landesgruppenchef im Bundestag an, jetzt sogar an der Steuerschraube drehen zu wollen. Er möchte eine Reform der Kfz-Steuer auf den Weg bringen, die sich nicht allein mehr am Hubraum der Fahrzeuge orientiert. Wir brauchen eine deutlich höhere CO2-Komponente, fordert Dobrindt. Die Besteuerung würde dann deutlich zu Lasten der PS-starken schweren SUVs gehen. Auch Parteichef Markus Söder hat umweltfreundliche Technologien im Automobilbau für sich entdeckt.
Wir wollen uns auch aufstellen, wenn es um die Zukunft der Automobilindustrie geht. Nicht nur das klassische Auto, sondern moderne Technologien mit Batterie, mit Wasserstoff, mit synthetischen Kraftstoffen.
4K ist die Klimathemensammlung der Christsozialen überschrieben. Gemeint sind demnach vier Begriffe, die mit dem Buchstaben K beginnen. Kreislauf, Konzept, Klimainvestitionen, Klimainnovationen. Ganz neu ist die Idee eines Klimabudgets. Klimastaatsanleihen sollen dabei helfen, die CO2-Emissionen deutlich zu senken. Mit diesem Kreislaufbudget können wir zeitnah kräftige Investitionen in innovative Technologien auslösen, schwärmt Georg Nüßlein, Umweltpolitiker und Unionsfraktionsvize im Deutschen Bundestag. Das allerdings könnte er bei den Sozialdemokraten abgeschrieben haben. Umweltexperte Matthias Miersch hatte erst kürzlich gegenüber dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio erläutert, dass auch seine SPD daran denkt, Investitionen im Umwelt- und Klimaschutz staatlich zu fördern.
Durch zum Beispiel sogenannte Öko-Anleihen, wo wir zum Beispiel, wenn wir uns vornehmen, die Deutsche Bahn richtig fit zu machen, wo man wirklich sagen kann, man kann sich mit privatem Geld an diesem Projekt beteiligen, mit festen Renditen, die man sonst nie mehr hat.
Fridays for Future, die jüngsten Hitzewellen, das Insektensterben, der Höhenflug der Grünen. Einiges ist in Deutschland in Bewegung gekommen und die alten Parteimuster gelten mit Blick auf den Umwelt- und Klimaschutz offensichtlich nur noch bedingt.
Frank Kaplan mit der Klimadebatte aus Berlin. In Hongkong halten die Proteste weiter an. Wie gestern auch schon haben sich zigtausend trotz Polizeiverbot dort versammelt. Ursprünglich ging es um ein Auslieferungsgesetz, gegen das sie demonstriert haben. Jetzt geht es aber darum, die Verantwortlichen für die Gewalt der Polizei bei früheren Demonstrationen zur Rechenschaft zu ziehen. Der heutige Tag erinnert an frühere. Was friedlich begann, endet mit Tränengas. Aus Hongkong, Stefan Wurzel.
Im Westen von Hongkong, im Stadtteil Shangwan, liefern sich Polizisten und einige hundert Demonstranten eine Straßenschlacht. Die Polizei setzt Tränengas ein, auch Schlagstöcke und Blendscheinwerfer. Nach Angaben der Polizei haben einige Aktivisten auch Brände gelegt. Die Stimmung ist sehr aufgeladen, aggressiv und es sieht nicht danach aus, dass sich die Lage in Hongkong heute Abend schnell wieder normalisiert. Vor dem Verbindungsbüro der chinesischen Staats- und Parteiführung in Hongkong hat die Polizei starke Kräfte zusammengezogen, um das Gebäude vor Angriffen zu schützen und vor einer Stürmung durch Demonstranten. Die zunächst friedliche Demonstration vom Nachmittag ist damit vollends in Gewalt umgeschlagen. Die meisten Passanten, Anwohner und Touristen haben die Straßen im Zentrum Hongkongs inzwischen verlassen. Es sind fast keine Autos mehr zu sehen. Aber immer noch strömen tausende Demonstranten in Richtung der Ausschreitungen. So auch der 20-jährige Cyrus, der wie die meisten eine Maske über Nase und Mund trägt, um auf Fotos und Videoaufnahmen nicht erkannt zu werden.
We try to be not violent. But then if someone attack on us, we'll fight back.
Wir versuchen, keine Gewalt auszuüben, sagt er, aber wenn wir angegriffen werden, schlagen wir zurück. Wir haben eine ganze Liste von geplanten Aktionen. Wir werden überall auftauchen.
And we'll be everywhere.
Es sind vor allem junge Frauen und Männer wie Cyrus, die auf den Straßen im Zentrum Hongkongs unterwegs sind. Fast alle sind in Schwarz gekleidet. Neben Masken tragen viele auch kleine Gasmasken und Bauarbeiterhelme, um sich vor dem Tränengas und vor den Gummigeschossen der Polizei zu schützen. Spürbar sind große Wut und großes Misstrauen gegen die Hongkonger Polizei und gegen die von der Führung in Peking eingesetzte Stadtregierung.
This is the only last chance maybe we can fight for democracy, you know.
Das ist Douglas, 40 Jahre alt. Er ist Historiker. Er ist allein und zu Fuß unterwegs in Richtung Regierungsviertel. Er will für Demokratie in Hongkong kämpfen, sagt er. Bisher gibt es die in der früheren britischen Kolonie nur teilweise. Die bei vielen verhasste Regierungschefin Carrie Lam etwa wurde von Chinas Staats- und Parteiführung de facto eingesetzt.
You know, Chinese government, they promise a lot.
Die chinesische Regierung hat uns 1997 nach der Übergabe der Stadt von Großbritannien an China Demokratie versprochen. Stattdessen hat sie alle freien Wahlen bisher verhindert. Vor allem junge Leute glauben deswegen, dass sie hier keine Zukunft mehr haben. Deswegen müssen wir alle rausgehen und protestieren.
Especially young people, they see no future. So that's why. We have to come out.
An mehreren Orten im Zentrum von Hongkong haben Aktivisten am Abend Straßensperren aufgebaut. Viele schleppen Verpflegung, Holzlatten und Werkzeuge mit sich herum. Diese Demonstranten tragen dicke, 3 Meter lange Bambusrohre in Richtung der Krawalle, in Richtung der Front, wie sie sagen. Keine Ahnung, wofür wir diese Rohre noch brauchen, aber es wird bestimmt nützlich sein, sagt der Anfang 20-Jährige. Es dürfte eine lange Nacht werden in Hongkong.
Von dort berichtete Steffen Wurzel. Auch in Moskau sind gestern zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Sie protestierten dagegen, dass diverse Oppositionspolitiker zur kommenden Stadtratswahl Anfang September nicht zugelassen worden sind. 3.500 Demonstranten sollen es gewesen sein und von denen wurde da nicht weniger als ein Drittel festgenommen. Über die Nachwehen dieses massiven Polizeieinsatzes berichtet Oliver Schosch.
Über 1.300 Menschen wurden bei der Demonstration in der Moskauer Innenstadt festgenommen. Noch am Abend gab es Kritik von der Europäischen Union. Die Festnahmen und der unverhältnismäßige Einsatz von Gewalt laufen den Rechten auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit zuwider, erklärte die EU-Sprecherin für Außenpolitik Maja Kocianic in Brüssel. Sie forderte Chancengleichheit für die Kommunalwahlen am 8. September. Unser Blut klebt an euch, skandierte die aufgebrachte Menge beim Gerangel mit der Polizeikette. Die Einsatzkräfte gingen mit großer Härte gegen die Demonstranten vor und setzten auch Schlagstöcke ein. Laut Menschenrechtsaktivisten erlitten mehrere Demonstranten Nasenbrüche und blutige Verletzungen am Kopf. Alina Ivanova war eine der Demonstrantinnen, die am Nachmittag festgenommen wurde. Nach ihrer Freilassung erzählte sie dem unabhängigen Fernsehkanal Dosht, was passiert ist.
Wir wurden gegen 15.50 Uhr festgenommen und dann mussten wir erst einmal eine Stunde im Gefangenentransporter warten. Dann wurden wir zum Polizeirevier gebracht, mussten dort aber auch noch mal 1,5 Stunden im Transporter sitzen. Im Revier drohte man uns mit allen möglichen Strafverfahren und Paragraphen. Jedem wurde eine Geldstrafe angedroht. Wir haben aber an einer friedlichen Demonstration teilgenommen mit den Kandidaten für die Stadtparlamentswahl. Als wir vor den OMON-Sicherheitsleuten standen, haben wir unsere Hände hochgehoben und gesagt, dass wir unbewaffnet sind.
Auch einige der 57 Oppositionskandidaten, die bei der Moskauer Kommunalwahl ausgeschlossen sind, wurden vor, während und nach der Demonstration festgenommen. Der bekannteste Oppositionsaktivist Alexej Nawalny sitzt seit Mittwoch im Gefängnis. Er hat 30 Tage Haft bekommen, weil er im Internet zur nicht genehmigten Demonstration am Samstag aufgerufen hatte. Nawalny scheint nun gesundheitliche Probleme zu haben. Seine Pressesprecherin Kira Jarmisch teilte per Twitter mit, dass er mit der Diagnose akute allergische Reaktion in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei, dass er jedoch sein Leben lang noch nie eine allergische Reaktion gehabt habe. Die Demonstrationen sollen auch ohne Nawalny weitergehen. Jelena Rusakova, Bezirksabgeordnete, eine der abgelehnten Stadtparlamentskandidaten, twitterte, dass die Anmeldung für die nächste Demonstration am kommenden Samstag bereits bestätigt sei.
Aus Moskau Informationen von Oliver Schosch. Überschattet von den Spannungen im Persischen Golf haben die verbliebenen Vertragspartner des Atomabkommens von 2015 mit dem Iran in Wien beraten, ohne konkreten Ergebnis. Laut dem Abkommen darf angereichertes Uran von 300 Kilogramm nicht übersteigen. Der Chef der iranischen Atomenergieorganisation spricht heute im Staatsfernsehen aber von 24 Tonnen, die der Iran bislang schon besitze. Zur Lage in der Straße von Hormuz sagte der Präsident Rouhani in Teheran, die Präsenz ausländischer Truppen in der Region sei der Hauptgrund für Spannungen in der Golfregion. Hierzulande hält die Debatte um eine Beteiligung an einer Marinemission an. Sophie von Nettern.
Deutschland dürfe nicht von der Reservebank zuschauen, so Wolfgang Ischinger gegenüber der Welt am Sonntag. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz fordert die Bundesregierung auf, sich an einem möglichen Marineeinsatz im Persischen Golf zu beteiligen. Denn kaum ein Land hänge von der Freiheit der internationalen Schifffahrt so stark ab wie der Exportweltmeister Deutschland. Vor einer Woche hatte der Iran einen britischen Tanker in der Straße von Hormuz festgesetzt. Daraufhin kündigte Großbritannien an, eine europäische Marinemission bilden zu wollen. Sie solle den Schiffsverkehr in der Golfregion sichern. Die Bundesregierung hat sich bisher nicht festgelegt, ob Deutschland sich beteiligen würde. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte dies aber auch nicht ausgeschlossen. Internationale Beschlüsse für einen Einsatz im Persischen Golf gibt es bisher noch nicht. Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hatte die Zurückhaltung der Bundesregierung gelobt. Sie hält aktuell diplomatische Initiativen und Deeskalation für die geeigneteren Mittel.
Dass der neue britische Premierminister Boris Johnson das No-Deal-Szenario als gewaltige Drohkulisse aufbauen will, das ist hinlänglich bekannt. Heute hat sein Kabinett in einer koordinierten Zeitungsoffensive Details zu seinen Vorbereitungen dazu erläutert. Rolf Böhmann.
Die Regierung Johnson will erkennbar keinerlei Zweifel an ihrer Entschlossenheit aufkommen lassen. Ohne Wenn und Aber werde Großbritannien am 31. Oktober die EU verlassen. Das ist das Versprechen, das Premierminister Johnson in den vergangenen Tagen wieder und wieder gegeben hat. Seine rechte Hand, Michael Gove, hat heute noch einmal klargemacht, das gilt auch, wenn es kein neues Abkommen mit der EU geben sollte. Ein No-Deal-Brexit, so Gove in der Sunday Times, sei jetzt eine realistische Annahme und darauf müsse sich das Land vorbereiten. Die gesamte Maschinerie der Regierung werde auf Hochtouren arbeiten. Es wurde extra ein sogenanntes War Cabinet ins Leben gerufen, eine Art Kriegskabinett, in dem die wichtigsten Minister von Finanzen über Außen bis hin zum Brexit-Minister regelmäßig in kleiner Runde zusammenkommen sollen, um nur über dieses eine Thema zu beraten. Finanzminister Javid will zusätzliche Gelder in Höhe von etwa 1 Milliarde Pfund freigeben, um weitere Vorbereitungen für den harten Brexit zu treffen. Für hunderte neue Zollbeamte zum Beispiel, möglicherweise auch für neue Infrastrukturmaßnahmen an den Häfen. Allerdings, die Zeit drängt. Bis Ende Oktober sind es keine 100 Tage mehr.
Im Weißen Haus sitzt ein Rassist. Zu dieser einfachen wie erschreckenden Erkenntnis muss man jetzt schon wiederkommen. Nach rassistischen Attacken gegen 4 junge weibliche Abgeordnete vor 2 Wochen hat Donald Trump nun das afroamerikanische Kongressmitglied Elijah Cummings verbal angegriffen, wieder über Twitter. Das Motiv dahinter wird auch langsam deutlich und zeigt ein bekanntes Muster Trumps. Martin Ganselmeier mit den Einzelheiten.
Eigentlich hätte US-Präsident Donald Trump gute Gründe gehabt, das Wochenende beim Golfspiel zu genießen. Der oberste Gerichtshof erlaubte ihm, einige Mauerabschnitte mit Budgetmitteln des Pentagon zu bauen. Und die Regierung von Guatemala erklärte sich bereit, künftig als sicherer Drittstaat Asylbewerber aus Mittelamerika aufzunehmen. Stattdessen begann Trump das Wochenende mit einer heftigen Twitter-Attacke auf einen der einflussreichsten afroamerikanischen Kongressabgeordneten, den 68-jährigen Demokraten Elijah Cummings aus Baltimore. Vor 10 Tagen hatte sich Cummings über die Zustände in den überfüllten Sammellagern für Migranten an der Südgrenze empört.
What does that mean when a child is sitting in their own feces?
Was bedeutet es, wenn ein Kind in seinen eigenen Fäkalien sitzt und nicht duschen kann? Keiner von uns würde seine Kinder dort haben wollen. Das sind Menschen.
They are human beings.
Über diese lautstarke Kritik hatte sich der US-Präsident geärgert. Cummings sei ein brutaler Rüpel, twitterte Trump. Die Lager an der Grenze seien sauber, effizient und gut geführt. Dagegen sei Cummings Wahlbezirk in Baltimore und Umgebung viel schlimmer und weitaus gefährlicher. Wörtlich schrieb Trump, Cummings Bezirk ist ein widerlicher, von Ratten und Nagetieren verseuchter Dreck. Wenn Cummings mehr Zeit in Baltimore verbringen würde, könnte er vielleicht dazu beitragen, diesen sehr gefährlichen und schmutzigen Ort aufzuräumen. Baltimore gilt tatsächlich wegen seiner hohen Kriminalitätsrate als Problemstadt. Dennoch erntete der US-Präsident einen Sturm der Empörung. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, kritisierte Trumps erneute rassistische Attacken. 2 Wochen, nachdem er 4 Abgeordneten empfohlen hatte, in ihre kriminalitätsverseuchten Herkunftsländer zurückzukehren. Der angegriffene Elijah Cummings antwortete auf Twitter, er kehre täglich in seinen Wahlkreis zurück, um für seine Nachbarn zu kämpfen. Es sei seine verfassungsmäßige Pflicht, die Aufsicht über die Exekutive auszuüben. Auch der republikanische Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, nahm die Stadt Baltimore gegen Trumps Kritik in Schutz. Dass Trump in seiner Twitter-Attacke behauptet hatte, kein Mensch wolle in Baltimore leben, traf CNN-Moderator Victor Blackwell während seiner Sendung. Wissen Sie, wer dort gern gelebt hat? Fragte der afroamerikanische Moderator. Ich, und zwar vom Tag meiner Geburt an bis zu jenem Tag, als ich wegzog, um aufs College zu gehen.
You know who did, Mr. President? I did. From the day I was brought home from the hospital to the day I left for college.
Ja, Baltimore habe ohne Zweifel Probleme, so der CNN-Moderator mit Tränen erstickter Stimme. Aber die Menschen dort sind stolz auf ihre Stadt.
There are challenges, no doubt. But people are proud of their community.
Und genau wie in Städten mit überwiegend weißer Bevölkerung, so Blackwell, gehen die Menschen von Baltimore morgens zur Arbeit.
But people get up and go to work there.
Und sie kümmern sich um ihre Familien und lieben ihre Kinder. Auch sie sind Amerikaner.
They are Americans too.
Der Appell des CNN-Moderators an das Mitgefühl des US-Präsidenten verbreitete sich schnell über die sozialen Medien. Trump jedoch legte im Laufe des Tages noch einmal nach. Cummings verbringe seine ganze Zeit mit dem Versuch, unschuldigen Menschen durch seine Aufsicht zu schaden. Ein klarer Hinweis auf das eigentliche Motiv für Trumps Twitter-Tirade. Als Vorsitzender des Kontrollausschusses im Repräsentantenhaus lässt Cummings gerade die Arbeit von Trumps Familienmitgliedern im Weißen Haus untersuchen.
Krasser Themenschnitt zu unserem letzten Thema. Erst seit 5 Jahren fährt Egan Bernal Straßenrennen auf dem Fahrrad. Jetzt ist der Kolumbianer viertjüngster Tour de France-Sieger überhaupt. Holger Gerska zum Abschluss des wichtigsten Radrennens der Welt.
Die Sonne ging schon unter in Paris, als die letzte Sprintentscheidung dieser Frankreich-Rundfahrt fiel. Allerdings nicht mehr die Entscheidung über den Gesamtsieg. Denn das war vorher klar. Egan Bernal ist der erste südamerikanische Tour de France-Gesamtsieger. Und das mit 22 Jahren. Der Kolumbianer hat ein ganzes Land in einen Freudentaumel versetzt. Viele tausend Kolumbianer in Gelb gekleidet waren auch hier in Paris, um das gelbe Trikot ihres Landsmannes zu feiern. Damit hat dessen britische Ineos-Mannschaft tatsächlich 7 der 8 letzten Ausgaben der Tour de France gewonnen. Es wurde unterwegs natürlich nicht mehr attackiert, sondern das gelbe Trikot gebührend gefeiert. Es gab auch ein Gläschen Champagner. Es wurden die entsprechenden Bilder geschossen auf den ersten 50, 60 Kilometern, bevor dann das große Finale vorbereitet wurde. Dieser Rundfahrt, das gehörte traditionell den Sprintern. Und der schnellste war Caleb Ewan. Der kleine Australier dominierte auf dem harten Kopfsteinpflaster. Das war schon eine kleine Überraschung. Er gewann dieses Finale mit einem gewaltigen Finish auf den letzten Metern, fing er noch den niederländischen Paris-Sieger von 2017, Dylan Groenewegen, ab. Aber auch 2 Deutsche zeigten in diesem Finish starke Leistungen. André Greipel wurde 6. seine beste Etappenplatzierung bei dieser Rundfahrt. Und Platz 9 schaffte Nikias Arndt. Für noch mehr deutschen Jubel allerdings sorgte vor allem bei den vielen angereisten Fans seiner Mannschaft Emanuel Buchmann aus dem deutschen Bora-Team. Er schafft den 4. Platz. Besser waren in den bisherigen Auflagen der Tour de France seit 1903 nur 3 deutsche Radsportler.
Und jetzt die Presseschau in dieser Sendung heute mit Udo Stiel.
Guten Abend. Raus aus dem Flugzeug, rein in die Bahn. Das Wochenende über gab es einige Vorschläge zu mehr Klimaschutz. Und sie sind auch entsprechend häufig Thema in den Kommentarspalten der Zeitungen. Was kann der kleine Mensch schon machen, schreibt die Freie Presse aus Chemnitz. Wir leben in einem selbstsüchtigen System, in dem Menschen Produkte kaufen und konsumieren, obwohl sie den ökologischen Preis dafür kennen. Ist es Bequemlichkeit, Verdrängung oder gar Fatalismus? Fest steht, dass die jüngeren Generationen mit immer größeren Problemen fertig werden müssen, die die Älteren ihnen hinterlassen. 86 Milliarden Euro sollen in die Deutsche Bahn investiert werden. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz lobt ein neues Klimabewusstsein. Mit den aktuellen Finanzzusagen scheint die Trendwende eingeleitet. Ob das Geld reichen wird, steht dahin. Nach 25 Jahren Kaputtsparerei an der Infrastruktur. Die Bahn hat genug Kunden. Sie braucht mehr Züge, mehr Personal. Beides bekommt sie, wenn auch nur mit Mühe. Aber wenn eine Strecke neu elektrifiziert werden soll, dauert die Planungsphase laut Bahnchef Lutz 15 Jahre. So wird das nichts. CSU-Chef Söder schlägt vor, die Fahrkarten günstiger zu machen durch eine geringere Mehrwertsteuer. Skeptisch reagieren die Nürnberger Nachrichten. Denn mehr Bäume, billigere Bahntickets und eine Kfz-Steuer, die sich am CO2-Ausstoß orientiert, das geht alles in die richtige Richtung, klingt aber doch verdächtig nach dem Motto »Allen wohl und niemand weh«. So lässt sich allein kein durchgreifender Erfolg beim Klimaschutz erzielen. Wenn dann außerdem zur Beruhigung der Autofahrer die Pendlerpauschale erhöht werden soll, dann ist das sogar ein kontraproduktives Signal. Verbale Prügel bezieht Linken-Chef Rieksinger für seine Anregung, alle Fluggesellschaften zu verstaatlichen. Das sei sozialistischer Klimaquatsch, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und das Straubinger Tagblatt stellt fest, erstaunlich, wie tief der Wessi Rieksinger im Denken der alten SED verhaftet ist. Glaubt irgendjemand, dass Fluglinien auch nur 1 Gramm weniger Kohlendioxid ausstoßen, wenn sie in staatlicher Hand sind? Das Gegenteil dürfte der Fall sein. Nach Moskau, wo während einer nicht genehmigten Demonstration mehr als 1000 Teilnehmer festgenommen wurden. Die Badische Zeitung sieht darin ein unmissverständliches Zeichen von Präsident Putin ans Volk. Rund 12,5 Millionen Menschen leben in Moskau. Gerade einmal 3500 von ihnen wollten für eine faire Wahl zum Stadtparlament demonstrieren. Die Staatsmacht setzte sich dennoch bewaffnete Sonderpolizisten in Marsch. Wer die Macht des Präsidenten in Frage stellt, muss zu jeder Zeit und an jedem Ort mit einer Reaktion rechnen. Und die Magdeburger Volksstimme warnt, es vertiefen sich die Widersprüche zwischen Anspruch der Kremlführung und Lebenswirklichkeit des russischen Volkes. Wenn eine selbstherrliche Obrigkeit dann noch die letzte Wahlfreiheit kappt, dann läuft das Fass über.
Danke, Udo Stiel, für diese Presseschau zum Abschluss dieser Sendung. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Jonas Rehse. Guten Abend noch.